Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 3. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Herr Mölling, aus der Ukraine kommen ja beunruhigende Nachrichten, dass die russischen Streitkräfte weiter vordringen, dass die ukrainischen Truppen offenbar in jeder Hinsicht erschöpft sind. Es fehlt ihnen an allem, an Soldaten, an Waffen, an Munition. Wie ernst nehmen Sie das?
Na, ich nehme das schon sehr ernst. Es ist nicht überraschend, was da jetzt passiert. Sondern ernst zu nehmen. Es war klar, dass Russland versuchen wird, die Zeit zu nutzen, die noch bleibt, bis sozusagen der volle Effekt, der jetzt wieder stattfindet, amerikanischen Waffenlieferungen da ist. Also so eine Art Torschlussmentalität. Ich würde gar nicht sagen Panik, aber dass man einfach sagt, wir versuchen jetzt, solange die Gegebenheiten noch so günstig sind, wie sie jetzt sind, alles da im Grunde genommen an Quadratmetern rauszuholen, bis das einfach wieder schlechter wird und der russische Angriff eigentlich in sich dann zusammenbricht. Ne? Aber natürlich, gleichzeitig ist klar, die Lage an der Front ist so fragil, weil die Ukrainer sich nicht so effektiv zur jetzigen Zeitpunkt verteidigen können, dass man noch nicht weiß, wie viel geht denn noch verloren. Also die Schätzungen der Amerikaner als auch des ukrainischen Generalstabes lauten, ja, es wird wahrscheinlich noch ein paar dieser kleineren Ortschaften geben, die verloren gehen, keine großen Städte. Dann wird man es aufhalten können, aber nichtsdestotrotz ist da ist jetzt noch Unsicherheit drin und möglicherweise bereitet Russland im Hintergrund für Ende Mai, Anfang Juni eine weitere Offensive gegen einige der größeren Städte im Donbass vor.
Ist das eine naive Vorstellung, dass man sich denkt, da ist eine Front, die seit vielen Monaten sich nicht bewegt hat, dort sind Soldaten auf beiden Seiten eingegraben und in dem Moment, wo die eine Seite einen Kilometer vorrückt, nämlich die Stellungen der anderen irgendwie einnimmt und überrennt, dann ist es sehr, sehr schwierig, die überhaupt wieder aufzuhalten.
Naja, das hat in dieser Situation was damit zu tun, dass die Ukrainer nicht die Zeit hatten, Verteidigungsanlagen anzulegen, sodass man im Grunde genommen, wenn man aus der einen Verteidigungsstellung raus muss, dann einfach sozusagen 100, 500 Meter zurückläuft und in die nächste im Grunde genommen reingeht. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist natürlich ein bisschen das Gelände. Ne? Manchmal, ja, das haben wir ja auch öfter schon mal besprochen, manchmal ist es gar nicht so schlecht, sich zurückzuziehen, weil man dann auf einer höheren Position ist und von da aus die Artillerie weiterreichen kann. Aber wenn man dann natürlich keine Artilleriemunition hat, dann wird das auch alles eben nichts werden. Ne? Also da sieht man, wie das alles letztendlich ineinander greift. Ob jetzt die Ukrainer einen Fehler gemacht haben, dass sie die Verteidigungsanlagen nicht rechtzeitig ausgehoben haben, das kann ich nicht bewerten. Klar ist aber, man sieht, dass der unmittelbare Nachteil des einen, also der Ukraine, ne, weil die Munition nicht mehr da ist, sofort zum Vorteil des anderen wird und das auch genutzt wird, ne, und auch überhaupt nicht darauf Rücksicht genommen wird. Ich weiß ja, was man Rücksicht nehmen sollte. Die Russen wollen diesen Krieg für sich gewinnen und so weit wie möglich Gelände machen. Dann gibt es jetzt irgendwie noch den 9. Mai, der nächste Woche ist sozusagen der Tag des Sieges in Russland, wo man natürlich gerne was vorzeigen möchte, wenn man eine große Parade jetzt auf dem Roten Platz abfeiert. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Faktoren, die Russland jetzt die Gelegenheit versuchen nutzen zu lassen.
Sehen Sie angesichts dieser Situation an der Front, dass sich im Westen die Bereitschaft zunimmt, den Ukrainern mehr Möglichkeiten zu geben, auch Ziele in Russland anzugreifen? Da hat zum Beispiel David Cameron, der britische Außenminister, sich so geäußert, dass die mit britischen Waffen durchaus auch Ziele in Russland selbst angreifen dürfen.
Das finde ich total schwer zu sagen. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Rhetorik im Westen lauter wird, bestimmter wird. Gleichzeitig muss man sagen, naja, aber mit welchen Waffen denn? Na, also es ist leider so, dass auch wenn es nicht reicht, Deutschland einsame Spitze ist und viele darüber reden, dass man noch ganz gewaltige Dinge tun müsste, die Sachen aber einfach nicht kommen. Ist, glaube ich, das Problem, dass wir da auch langsam aber sicher in so eine Mentalität reinrauschen, aufeinander mit den Fingern zu zeigen. das ist falsch, weil es spielt genau das Spiel der Russen. Ne? Also Russland hat im Grunde genommen eine Siegstrategie, die auf drei Pfeilern beruht. Das eine ist tatsächlich der Kampf an der Front. Das andere ist die militärische Unterstützung der Ukraine, so weit wie es geht, zu schwächen, weil klar ist, dass die Ukraine bis auf Weiteres von westlichen Systemen abhängig sein wird, vor allen Dingen dann, wenn es um lange Reichweiten geht, ne, also das Thema Skalp oder auch Nicht-Taurus. Und drittens natürlich der Versuch, in der Ukraine selber die Legitimität von Selenskyj zu untergraben und das Mobilisierungsgesetz und all diese ganzen Geschichten, also alles das, was die Kampffähigkeit der Ukraine stärken würde, zu untergraben. Und da hilft der Westen natürlich kräftig mit, wenn man auf der einen Seite Dinge sagt und auf der anderen Seite aber überhaupt nichts kommt, was der Ukraine dann einfach hilft. Und da spielt man das Spiel oder bedient im Grunde genommen Russland auf doppelter Art und Weise, sowohl an der Front als auch mit Blick auf das Ziel, die Unterstützung der Ukraine international einbrechen zu lassen.
Würden Sie so weit gehen, dass Äußerungen wie zum Beispiel die von Macron, dem französischen Staatspräsidenten, dass er den Einsatz von Bodentruppen ausdrücklich nicht ausschließt, dass das genau das ist, was Sie gerade beschrieben haben, sozusagen ein Ersatz für tatsächlich materielle Lieferungen, dass man sich also sozusagen überbietet in einer möglichst martialischen Rhetorik, um am Ende nichts bezahlen und nichts liefern zu müssen?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Franzosen haben eine ganz andere Erkenntniskurve geflogen als die Deutschen. Macron hat am Anfang genauso auch wie Scholz und viele andere gedacht, man kann mit Putin verhandeln. Die Franzosen sind aber sehr viel geübter, dann zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert und jetzt müssen wir die Konsequenzen daraus ziehen. Und er dekliniert diese Konsequenzen natürlich zurzeit durch, auch in seiner zweiten Sorbonne-Rede, die er jetzt gehalten hat, aber in der Tat bleibt die Schal, wenn man nichts dahinter stellen kann. Frankreich hat lange Zeit lang sich auf diese Herausforderung, um die es jetzt geht, nicht konzentriert. In Frankreich selber, das heißt sowohl im politischen als auch im militärischen Raum, beginnt gerade, ich sag mal, das Umsortieren. Ne? Also Afrika ist nicht mehr da, damit ändert sich die gesamte Art und Weise, wie in Frankreich eigentlich Streitkräfte betrieben werden. Auf einmal ist die NATO der zentrale Punkt. Das war früher ja überhaupt nicht so. Und wir sind sehr viel näher an einem Artikel 5-Fall dran, als wir das die letzten Jahrzehnte gewesen sind. Frankreich hat immer gesagt, NATO hat nur eine Aufgabe, ist Artikel 5.
Also Beistand.
Bündnisverteidigung, Beistand, genau. Und alles andere machen wir bitte ohne die Amerikaner. Und das heißt vor allen Dingen, Afrika machen wir ohne die Amerikaner. In Klammern haben sie auch nicht gemacht, ne, aber egal. Das ändert sich, das Diktum ist immer noch da, aber dadurch, dass Afrika weggefallen ist, ist in Frankreich im Grunde und rutscht in Frankreich gleichzeitig rutscht die Frage europäische Sicherheit bedroht durch Russland weiter in den Vordergrund. Das macht im Grunde genommen zurzeit die Wende bei Macron aus, aber es ist eher eine Art von, wie soll man sagen, innerem Dialog. Und er prüft nicht ab, liefere ich denn entsprechend zu dem, was ich da jetzt sage. Ja, die Franzosen sind auch intern dabei, ihre Rüstungsindustrie stärker anzuschmeißen. Total schwer zu sagen, ob die das schneller und besser machen, als wir das zurzeit machen, weil das so viel im Fluss ist und viel Rhetorik da ist und natürlich dann immer auch ein bisschen geblendet wird. Am Ende des Tages ist es natürlich so, relativ einfach, es gibt eine Uhr, die tickt und die spielt zurzeit eher gegen uns. Also von daher wäre es schön, weniger Rhetorik und mehr Effekt auf dem Schlachtfeld zu haben.
Sie haben eben beschrieben, dass Macron, Scholz und andere die Hoffnung mittlerweile verloren hätten, dass man mit Putin verhandeln kann. Würden Sie so weit gehen, dass Russland sozusagen außerhalb der Rechtsordnung steht, dass alte Verträge, dass Verpflichtungen, rechtliche Verpflichtungen nicht mehr zählen? Es gibt ja jetzt aktuell den Vorwurf der Amerikaner, dass Russland Chemiewaffen einsetzt, um ukrainische Soldaten aus ihren Stellungen zu vertreiben, wo man ja sagen würde, damit ist wirklich eine Grenze überschritten und das ändert nochmal was politisch. Und gleichzeitig fragt man sich, was kann sich da überhaupt noch ändern, wo Russland doch eigentlich außerhalb der Rechtsordnung steht mittlerweile?
Ja, ich glaube, hier geht es nicht mehr um den Appell an den Serienmassen und Völkermörder im Kreml. Ne? Es geht eher nochmal darum, der internationalen Gemeinschaft darzustellen und zu sagen, das passiert da. Es gibt quasi auch eine diplomatische Rationalität, dass man solche Verstöße gegen das Völkerrecht immer wieder anprangern muss bei jeder Gelegenheit, weil es so eine Art von Gewohnheit ist. Wenn man es nicht macht, dann bricht man quasi mit den diplomatischen Gepflogenheiten. Also kurz, nee, man versucht da nichts zu ändern. Russland steht so weit außerhalb des Völkerrechts und jeglicher auch Möglichkeit, Russland zu vertrauen, weil es wirklich alles gebrochen hat, dass man sagen muss, von da wird im Grunde genommen nichts kommen. Ne? Die Verhandlungsdiskussionen, die es hier und da gibt, auch auf ukrainischer Seite, beruhen alle nur darauf, dass man sagt, es geht gar nicht um die Tinte unter dem Vertrag, sondern es geht darum, dass man, wenn es eine Atempause gibt, man diese so weit sichern muss und sich bis an die Zähne bewaffnen kann, dass man tatsächlich auch gegen einen wieder anschwellenden Durst im Kreml nach Blut, dass man sich im Grunde genommen verteidigen kann. Auf einen Vertrag und auf irgendwelches Kleingedrucktes wird, glaube ich, keiner mehr einen Pfifferling geben, außer deutsche Intellektuelle vielleicht.
Nun ist es ja so, dass die Schweiz auf Bitten der Ukraine für Mitte Juni zu einer riesigen Konferenz eingeladen hat. Es sind über 150 Delegationen dabei, eine russische ist nicht dabei. Wenn man das hört, was Sie gerade gesagt haben, dass man auf Russlands Unterschrift sowieso nichts mehr gibt, besteht denn irgendeine Aussicht, wenn sich diese sozusagen die Weltgemeinschaft auf einen Weg zu einem gerechten, dauerhaften Frieden verständigt und das irgendwie unterfüttert mit materiellen Leistungen an die Ukraine, die sie im Stand setzen, sich gegen einen russischen Übergriff zu schützen? Ist das eine Perspektive, dass man irgendwie zum Frieden kommt, dass man es letztlich in Verhandlungen macht ohne Russland?
Nee, es ist, glaube ich, einfach nur ein Versuch, neben vielen anderen einen weiteren Druck aufzubauen bzw. aufrechtzuerhalten. Das muss gar nicht gelingen. Ne? Also ich glaube, man muss gar nicht so viel geheim so um Diplomatie hinter verschlossenen Türen machen. Das ist eine Variante, die man zurzeit wählt und die Ukrainer oder ein Teil der Ukrainer ist davon überzeugt, dass man über diese große Sichtbarkeit solcher großen Konferenzen Druck auf Russland ausüben kann. Was man versucht, ist im ersten Schritt erstmal sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, nein, eigentlich den größten gemeinsamen Nenner zu finden und zu sagen, wie klein ist der denn eigentlich? Können wir uns darauf verständigen, dass die Russen die Bösen sind? So, und wenn alle Ja sagen, ist die Frage, okay, was heißt denn das als Konsequenz? Und so versucht man in Trippelschritten voranzukommen, bis man tatsächlich in der Lage ist, auch durch eben die Entwicklung auf der einen Seite an der Front und die Aussicht für Russland, dass die Situation nicht mehr besser werden kann, dass man dann in der Gesamtgemengelage der unterschiedlichen Druckpunkte sagt, okay, jetzt könnten wir möglicherweise eine Situation haben, in der wir stabil verhandeln können. Das steht für jetzt noch nicht an. Das ist vielleicht irgendwann nächstes Jahr so. Aber das bedeutet auch, dass man diesen goldenen Moment, nicht nur einen Moment, sondern eine längere Phase haben muss, wo das eben nicht so eine Wippe ist, wo der Vorteil des einen unmittelbar der Nachteil des anderen ist und mal der eine und mal der andere im Vorteil ist, sondern es muss tatsächlich eine Situation sein, in der beide sagen, okay, die Aussicht, dass wir großartig noch vorankommen, ist tatsächlich extrem gering. Wir verpassen uns eine Atempause. Ja, also die Idee, dass hier ein Friedensschluss kommt oder sowas, das glauben beide Seiten nicht, dass das kommen würde. Ich würde auch den Ukrainern unterstellen, dass sie natürlich sich in dem Augenblick aufrüsten müssen, weil sie sich gegen Russland verteidigen können, aber auch, dass man sagt, naja, die Krim zum Beispiel bleibt dann irgendwas 25 Jahre verhandelbar und wenn wir sie über die Verhandlungen nicht kriegen, holen wir sie über Waffengewalt zurück, weil völkerrechtlich steht es uns weiterhin zu.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Und auch in diesem Jahr sind wir im Rennen um den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Wir freuen uns über Ihre Stimme. Kollege Mölling zeigt beide Daumen auf der Website.
Vote now!
deutscherpodcastpreis.de. Ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Tschüss, schönes Wochenende.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.